Herzlich willkommen zur EDS-Episode der Dent Late Night Show im Praxisflüsterer Podcast. Aber bevor wir zur Dent Late Night Show kommen, Folgendes. Zu Beginn der Messe haben sich Stefan Helker und ich zusammengefunden und haben eine kurze Aufnahme, ich glaube 15, 20 Minuten, über unsere Erwartungen über die EDS gemacht. Ich finde, es ist immer ganz interessant, miteinander abzugleichen, weswegen man überhaupt dahin fährt und was man sich anschauen will. Ich meine, man kann Webseiten besuchen, man abonniert Newsletter, man hat sonstige Newsfeeds, wo man die Neuigkeiten sieht oder auch mal Produktneuigkeiten kennenlernt oder vielleicht auch mal getestet bekommt. Aber ich finde immer noch, es ist nichts so, wie irgendwo hinzufahren und diese Dinger, diese Geräte mal anzufassen, mal die Wertigkeit zu überprüfen, mal mit einem Verkäufer zu reden, was eigentlich dahinter steckt, sich beraten zu lassen. Das ist sozusagen ja mein Go für die EDS als ja mehr oder minder Privatperson beziehungsweise als Zugehöriger der dentalen Welt. Ja, und dann haben wir uns darüber unterhalten, was wir erwarten, was wir auch insgesamt so an Änderungen zu der EDS 2023 sehen. Da ist eine kleine heitere Runde zusammengekommen und im Anschluss geht es direkt über, das werde ich aber auch gleich nochmal ein bisschen verknüpfen, in eine Dent Late Night Show, die wir auf der Messe aufgenommen haben. Ich glaube, das müsste so eine halbe Stunde gewesen sein. Leider sind die Fragen, weil das Mikrofon dann alle war, beziehungsweise heiß gelaufen ist, als wir zu den Fragen gekommen sind. Ja, es war eigentlich fast alles voll. Wir waren bei XO auf dem Stand und die waren sozusagen der Gastgeber und die haben so eine Art Closed Shops Stand. Das heißt, es gibt da so einen Eingang und der Rest des Standes ist nur mit so halbschweren Gardinen verhängt. Das heißt, man steht dort auf der Bühne und hat dann schon so sein Publikum. Und ich würde sagen, da waren vielleicht 50 Leute da, aber es war auch nicht viel mehr Platz für mehr. Insofern war es ganz interessant und die Fragen, da waren sehr gute Fragen dabei, die sind nicht mehr mit auf der Tonspur. Das heißt, Halleluja auf diejenigen, die doch da waren, die sie beantwortet bekommen haben. Aber das ist der zweite Teil des heutigen Podcastes. Und mit diesem zweiten Podcast schließt sich auch diese EDS-Episode. In dem Sinne, mein Name ist Christian Henrizi, ich bin Geschäftsführer der OptiHealth Consulting und viel Spaß beim Zuhören.
Ja. Lieber Christian, erstmal herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Ja, bist extra hier hingefahren, nur damit ich dir gratulieren kann. Herzlichen Glückwunsch.
Stefan, und ich hab dir heute schon dreimal gesagt, scheiß was drauf und lass uns weitermachen.
Ja.
Ich bin eigentlich geflohen von zu Hause hierher, dass ich eben nicht über meinen Geburtstag sprechen muss.
Ach so.
Ab einem gewissen Alter will man das nicht mehr. Und bis zu einem gewissen Alter macht es ja noch Spaß.
Das gewisse Alter, ja.
Ja,
wie gewiss ist denn das Alter?
Ach, du, ich bin so alt, ich habe es schon vergessen. Okay. Und zu Hause müsste ich jetzt aber so Kaffee machen mit Geschwistern und Eltern.
Ja,
ich
habe gehört, du bist so alt, die Leute nenne ich schon den Gandalf der Dentalbranche.
Ja. Hast du gehört? Bitte nenne mir die Quelle.
Das sind Fake News. Ich glaube, das ist Fake News. Ach so. Das sind Fake News. Also wir sind jetzt hier ja nicht im Oval Office, sondern wir sind im Round Office. Wir sind jetzt hier auf unserem Stand auf der EDS. Also erstmal danke, dass du vorbeigekommen bist. Zum ersten Mal haben wir einen Stand, wo man reingehen kann.
Weißt du? Du das hast cool, dann einen echten Stand, wo du reingehen kannst. Als vor zwei Jahren, ja.
Wir hatten letztes Jahr bei Ustomed so einen Katzenstand, nur so 3 Meter Theke und hinten war direkt die Wand. Und das ist hier echt was anderes. Ja. Wir haben jetzt hier schon gerade mit dem Niklas Radner Podcast aufgenommen. Jetzt bist du da, morgen kommen noch Leute. Also voll geil. Ja, wir haben heute den ersten Tag EDS so ein bisschen hinter uns gebracht und wir wollen ja heute mal so ein bisschen schnacken, gar nicht so sehr mit einem ganz festen Thema, sondern Oberthema EDS. Ja. Ja, was machen wir hier? Was bewegt uns hierhin? Was sollte vielleicht andere Leute hierhin bewegen?
Ja.
Und damit können wir eigentlich auch direkt so ein bisschen den Opener machen, finde ich.
Was wir auch noch machen könnten, ist für diejenigen, die sich nicht hierher bewegen können, weil sie zum Beispiel ihre Praxis geöffnet haben, logischerweise, und auch die Anreise zu mühselig finden oder einfach grundsätzlich nicht Lust auf so viele Leute haben, für die können wir ein kleines Update von der EDS geben, ne? Also für die Daheimgebliebenen. Ne? Also wie gesagt, hier zuhören und man braucht gar nicht herfahren.
Genau, oder wir machen ja so zwei Teile. Ne? Also heute ist ja das Prequel. Also was erwarten wir von der EDS? Oder weiß nicht, ob du schon viel gesehen hast, ich glaube noch nicht. Aber ich habe so ein paar To-Dos und ich habe auch so ein bisschen so ein Vibe schon gecatcht. Ne? Wie ist das jetzt heute hier? Und ich muss sagen, es ist halt deutlich mehr als vor zwei Jahren. Zum gleichen Zeitpunkt, also Dienstag vor zwei Jahren war komplett leer. Ne? Also wir haben fast gar nichts hier gehabt. Und jetzt hatten wir heute schon wirklich viele Leute. Also Händlertag ist eigentlich nicht mehr wirklich Händlertag, sondern das war so halb-halb, würde ich sagen.
Ja.
Und dann machen wir einen zweiten Teil von dem Podcast jetzt, wo wir sagen, okay, am Ende, weiß nicht, treffen uns vielleicht Freitag nochmal hier und sagen, okay, was waren denn jetzt wirklich unsere Highlights?
Ja, genau so. Ja, also ich weiß nicht, wann du deine erste EDS als Aussteller hattest. Ich glaube, das war vor 2 Jahren. Ne?
War vor 2 Jahren, ja, wir sind immer noch fast jungfräulich.
Ja, absolut. Die Zeit vor 2 Jahren, da waren wir in 23, das war ja auch noch so in den Ausläufern der Corona-Zeit.
Ja, genau.
Ja? Und dann gab es ja nochmal so eine Not-EDS im Herbst 21.
Ja.
Das heißt, von den letzten beiden, diese Not-EDS, wo wir uns auch getroffen haben, vor 2 Jahren, die eine mäßig besuchte EDS war, nicht überragend besuchte.
Ja.
Das hatte nichts mehr damit zu tun, die letzten beiden EDS zu zum Beispiel 2019 oder 2017.
Ja.
Meine Erfahrung, die 2017 oder 2015 oder eigentlich alle EDS, die da waren, und es war immer der Händlertag, der Dienstag, es war aber auch immer schon richtig voll.
Okay.
Ja, in den 2000er Jahren, da war das vielleicht noch mehr so ein klassischer Händlertag, aber das wurde dann schon aufgeweicht.
War da schon aufgeweicht, ja.
Also, okay. Und was wir jetzt sehen, ist so eine Renaissance, die zu beobachten ist, die aber sehr erstaunlich ist, denn es hat ja, ich würde sagen, mindestens die Hälfte aller Leute, die irgendwie schlau sind, hat gesagt, es kommt nie wieder. Es gibt nie wieder so viele Menschenmengen. Es gibt nicht wieder so viele Nationen, die hier auf einem Haufen hocken. Wenn sie auf einem Haufen hocken, dann werden sie alle krank und die haben Influenza, die haben EHEC und dann schüttelt man 1000 Hände. Schau mal, ihr habt an eurem Stand noch nicht mal ein Desinfektionsmittel. Zumindest habe ich keins gesehen. Und schau mal, wie es vor 2 Jahren war.
Ja, ja.
Da hat man, wenn man jemand die Hand gegeben hat, dann hat man so lange an Desinfektionsmittel gedacht, bis man die Hände entweder gewaschen hat oder was benutzt hat.
Bis sie abgefallen sind.
Bis sie abgefallen sind, ja.
Ja.
Und jetzt ist es schon erstaunlich zu sehen, dass auch diese ganzen virtuellen Messe, es gab ja auch sehr viele Anbieter, die Software gemacht haben für virtuelle Messen. Ich weiß nicht, ob du die mal besucht hast. Ich habe mal eine virtuelle Messe mitgemacht. Ich fand sie ganz grausam.
Ja.
Das ist irgendwie eine mittelmäßig gemachte Website, wo man dann irgendwie auf den Stand klickt und dann direkt chatten kann.
Dafür brauchst du ja keine Messen, weil das kannst du ja jederzeit machen. Und ich finde, das ist so ein bisschen so wie Weihnachten, Olympische Spiele, Fußball-WM.
Ja.
Es gibt halt, es macht halt Sinn, irgendwie gewisse Abstände zu haben, wo man einfach sagt, hey, man trifft sich mal mit allen.
Ja,
und für 100%. Mich ist die EDS wirklich mittlerweile, und ich habe noch nie so wenig Bedarf gehabt, mir wirklich Produkte anzugucken, aber die Menschen in meinem Netzwerk hier zu treffen und mit Leuten zu netzwerken und Geschäftsbeziehungen aufzubauen oder Freundschaften zu pflegen.
Ja,
also das ist für mich der allergrößte Mehrwert der EDS dieses Jahr. Also natürlich habe ich meine 4, 5 Sachen, die ich mir angucken will, aber die hätte ich mir wahrscheinlich auch einfach angucken können, indem ich gesagt habe, hey, schickt mal einen Vertreter, bringt das Produkt mit, wir machen das bei uns irgendwie in Konfi, dann zeigt ihr mir das. Wäre wahrscheinlich sogar mehr Ruhe.
Ja.
Was cool ist, 1, 2 Innovationen anzugucken. Ja.
Ja.
Ne, was ich auf jeden Fall noch gucken muss, ist, ich bin ja als Avatar, als Hologramm da in Halle 2. Da war ich noch gar nicht. Mir wurde aber schon berichtet, dass ich da in 3D als Hologramm bin. Das muss ich mir angucken.
Und wer macht das?
Das ist von Bettercare gemacht worden.
Ja, okay.
Aber die haben es auch in Auftrag gegeben von einer Company, die wirklich sich spezialisiert hat darauf.
Mhm.
Ich war in einem fetten Studio mit 8K und krassem Licht. Und da musste ich wirklich ganz monotone Bewegungen machen, immer das Gleiche sagen. Und das ganz oft. Und das wird dann in eine KI gegeben. Und damit kannst du dann aber dann alles sagen lassen. Also der weiß so im Endeffekt, wie du so redest, so ein bisschen gestikulieren, ich sollte so 10 verschiedene Bewegungen machen und dann matchen die das zu deiner Stimme und dann kannst du die alles sagen lassen.
Ja.
Und das dann eben auch als nicht nur als Bildschirm, sondern als Hologramm.
Ja.
So, da bin ich jetzt mal gespannt, wie gut das geworden ist oder ob das peinlich ist. So oder so,
ja, das ist spannend.
Mein Gesicht ist auf jeden Fall jetzt schon mal drauf.
Ja. Aber ich kenne dich ja auch in live, also ich kann das sehr gut vergleichen.
Ja,
also
schaue
ich mir auch mal an.
Das können wir ja vielleicht, wir stellen das mal als Link zur Verfügung. Wenn der Podcast online ist, dann haben wir das nämlich garantiert irgendwie als Link. Stellen das irgendwie auf YouTube oder so, dann könnt ihr da mal draufklicken und dann seht ihr das mal, wie gut oder wie schlecht das ist. Ich kann es noch nicht sagen, ich hoffe gut.
Aber ich habe auch so einen Avatar gemacht von mir, gerade letzte Woche, einen aktuellen, und habe auch gewisse Gesten eingezeigt
und
gewisse Sachen eingesprochen und es war ein hervorragendes Ergebnis. Ich habe mir dann selber einen Text gegeben und dann habe ich diesen Text British English habe ich eingegeben.
Ja.
Und dann gab es allein bei Englisch-Akzenten, 20 verschiedene Englisch-Akzente, die ich hätte auswählen können. Ich hätte auch German.
Also du hast das auf der Plattform gemacht, ja? Wahrscheinlich auf 11 Labs oder wo?
Ich habe es mit HeyGen gemacht.
HeyGen, okay. Ja. HeyGen nutzt aber, glaube ich, sogar die Voices von 11 Labs, meine ich.
Ja, es war meine Voice. Ne? Es ja. war exakt so, meine, okay. meine Voice, die ich eingesprochen habe, und das war hervorragend.
Ja.
Und da habe ich jetzt noch ein paar andere Sachen gemacht. Was ich jetzt hier auf der EDS sehr interessant finde, also ich bin hier, weil ich auch neue Produkte sehen will, die man sonst so nicht sieht. Es sind ja die klassischen Produkte, die man so, was ich in der DZW oder in der ZM oder irgendwo oder online schaubert man mal über was. Ja. Aber ich habe immer die Erfahrung gemacht, dass es hier solche nischigen, guten Sachen gibt, die auch gerade nicht aus Deutschland kommen, die aus Japan kommen. Japan, hervorragende Produktionsnation, auch insbesondere für das Dentale, ne? Machen ja. hervorragende Sachen.
Ja.
Ja, und die schaue ich mir gerne an. Und da, was ich da super interessant finde, ist zum Beispiel, was Crocodile da macht. Crocodile hat mehrere Professoren, zum Beispiel den Frankenberger oder den Alas, und die machen einen Messerundgang mit Publikum und suchen sich vorher ein Thema raus, zum Beispiel Composite oder 3D-Scan, und gehen zu den Hauptständen hin, aber auch zu neuen Anbietern mit einer Gruppe, lassen sich das zeigen und sortieren das nachher neutral ein. Also das sind ja wirklich die besten Professoren, die es in Deutschland gibt, und sortieren dann sozusagen die Innovation oder das, was da gezeigt ist, ja, und sagen, okay, das ist hier, das ist ein guter Punkt, aber das bin ich mir noch nicht ganz sicher, oder hier, oder schau mal da, oder okay. hier ist die Software mit Closed Shops, und das finde ich super interessant. Da mache ich 3 Rundgänge.
Ja.
Ich glaube, das haben die sich vom OMR abgeschaut. OMR habe ich das auch mal mitgemacht. Dieses, ja. Warst du ja auch schon mal ja, ja. Online Marketing Rockstars genau. in Hamburg, diese große Marketingmesse. Und die machen ja auch so E-Commerce-Rundgänge oder die besten ja. Online-Advertiser oder wie macht man dies oder wie macht man jenes, ja. und dann lassen sich das dann zeigen. Fand ich super spannend. Dann, was ich hier noch interessant finde, ist das Rahmenprogramm. Wir mhm. sind ja auch Teil des Rahmenprogramms. Zum Beispiel haben wir Freitag eine Dental Late Night Show live.
Ja. Ja.
Vor Publikum. Wir machen sie ja immer live, aber jetzt live hier auf der EDS zu einem tollen
live
Thema.
Dem Studio, jetzt live Studio. With the crowd.
Ja. Genau, und da hatten wir genau. das Thema, auch hier, gerne um 11 Uhr vorbeikommen am XO-Stand, die sind Gastgeber.
Halle 10.2.
Halle ja. 10.2, direkt 10.2. am Rand. Direkt
genau,
am
relativ
Rand.
Am Eingang, wenn ihr da die Treppe hochkommt, genau. dann seht ihr das schon, ein dunkler Stand mit orangener Schrift.
Also genau, also die Treppe rüber zur Halle 11, ne? Also diese Treppe, ne? Also
das nicht Problem, Christian, wenn der Podcast online geht, ja. dann ist das alles schon gelaufen.
Ja, stimmt. Aber der heutige ist vielleicht
aber
schon
Aber ich hoffe, ihr fandet es gut.
Ja. Ja, genau. Also das ist das, und dann gibt es noch ein paar andere aus meiner Sicht ganz tolle Vorträge, die es hier gibt von richtig guten Leuten. Morgen FDI, die Pressekonferenz um 11 Uhr, die schaue ich mir unbedingt an. Das ist immer sehr interessant, was da Neues präsentiert wird. Selber habe ich auch noch 2 weitere Vorträge, aber wie gesagt, schauen mir auch alle anderen an,
ja.
die ich da gut finde.
Also ich war gerade, was sehr, sehr spannend war für mich persönlich, ich weiß nicht für wie viele, ich glaube aber für viele Praxen spannend, muss ich jetzt ein bisschen vorsichtig sein, aber wir machen ja viel mit NSK, weil NSK hat gute Chirurgiegeräte, gute Winkelstücke und so, wir nutzen das viel. Ne? Nicht ausschließlich, aber das meiste. Es gab ja bis jetzt so ein Quasi-Monopol für Prophylaxegeräte von einem ja. Hersteller. Ne? Jeder kennt ihn.
Ja.
Warum? Weil die hatten, genau, weil die hatten das einzige Gerät, was einen beheizten Strahl hatte.
Ja.
Und die meisten ZMPs, die haben gesagt, ja, wenn ich mit einem anderen Gerät mache, völlig egal, was nicht EMS ist, beschweren sich die Patienten wegen dem nicht beheizten Strahl und weil das Pulver so wehtut. NSK hat, wir waren gerade da, ich habe mir das Gerät angeguckt, die haben ein neues Gerät rausgebracht, das man jetzt auch schon kaufen kann. Und ich glaube, das wird den Markt ganz schön durcheinander bringen, weil man muss sich dann auch nur noch das Pricing angucken. Und da bin ich echt mal gespannt. Also wir kriegen das Gerät dann auch demnächst. Und da werde ich auch noch ein Product Review machen für. Aber das, glaube ich, ist ein sehr interessantes Gerät. Weil ich finde es immer blöd, wenn ein Hersteller ein Produkt hat und ist konkurrenzlos und dreht dann unendlich an der Preisschraube und kann es halt machen, weil die Leute keine Alternative haben.
Ja, das sehen wir. Diese sogenannten...
Quasi-Monopol, also,
was, ne? ist, was ich nicht weiß, ob es da ist, aber in anderen Bereichen siehst du immer dann, wenn es zu wenig Konkurrenz gibt, dann ist es immer schlecht für die Verbraucher oder für die ja. Unternehmen, die darauf angewiesen sind. Und das haben wir schon oft gesehen. Du siehst es auch oft bei Softwareherstellern, dass ja. die dann ihre Schnittstellen nicht aufmachen und es ja. dann einfach unmöglich machen, für bessere Lösungen sich daran zu docken. Also diese Sachen, die gibt's ja immer wieder.
Das ist aber übrigens auch ein wichtiger Punkt, ne? Thema APIs, Schnittstellenoffenheit. Ich glaube, wir sind jetzt in 25 in dem Jahr, wo es für viele Hersteller, die sich bis jetzt geweigert haben, langsam schwierig wird, nichts ihre Systeme zu öffnen.
Ich glaube 100% nein. Also ich gehe da die Fünferwette gegen an. Dass wir haben vor 2 Jahren da schon, oder wir haben vor 4 Jahren, glaube ich, schon drüber gesprochen.
Also ich glaube nicht alle, aber ich glaube immer mehr öffnen sich jetzt.
Möglicherweise ein paar, aber ich würde sagen, solange man seinen Markt absichern kann, bis zum letzten Soldaten wird hier gekämpft, es zu verhindern, es herauszuschieben. Ich bin mir einigermaßen sicher.
Aber wie willst
du
es verhindern, wenn KI-Agenten kommen? Weil der Agent nutzt ja den Browser quasi.
Ja, aber der muss immer noch, der kann nur scrapen. Dann kann er Screen scrapen.
Aber das kann man schon mal machen.
Ja, das konntest du auch schon vor 2-3 Jahren machen. Da frage ich mich, wenn sie dann irgendwann kommen.
Aber nicht automatisiert. Also nicht intelligent automatisiert, sagen wir es mal so.
Dann sollen die kommen, dann sollen sie es mal zeigen und dann gibt es dann wahrscheinlich Datensicherheit. Dann wird erstmal die Kelle geschrieben, dann wird die Stelle geschrieben, dass es unerlaubt, dass da keine Einfälle hat. Dein Patient ja denn die Einverständniserklärung gegeben, dass A, der Robot auch rauf scrapen kann oder hat er nur die originäre? Also ich glaube,
da gibt es noch
mehrere.
Da passiert jetzt viel.
Ja, aber garantiert. Ich denke an meine Worte, das wird kommen und da wird es noch alles mögliche andere kommen, aber es ist nicht zu verhindern. Und ich fände es sehr gut, wenn es so schnell wie möglich gäbe. Die Software, die wir bauen, die haben wir offen gebaut. Da kannst du alles ran knipseln und nicht. Und das muss auch sein. Und wie gesagt, für Newcomer ist es auch leicht gesagt, das so zu machen.
Ja,
aber fairerweise, wenn man in einer anderen Situation wäre und ich muss für das Wohl meines Unternehmens entscheiden, dann muss man ja auch so ehrlich sein, da würde man vielleicht eine andere Entscheidung treffen. Aber dadurch, dass ich das so gut nachvollziehen kann, die Entscheidung anders zu treffen, glaube ich halt einfach nicht, dass es da ein Incentive für gibt, die Schnittstellen alle zu öffnen.
Okay, ich hoffe, du hast Unrecht.
Ich hoffe, dass ich Unrecht habe.
Weil ich glaube, dass dieses Thema, oder ne, es kommt ein anderes Produkt, was so gut ist, dass die mit den Closed Schnittstellen, aber das ist natürlich bei dem PVS-Markt zum Beispiel schwierig, ne? Wird nicht mal eben so gewechselt. Aber wir gucken. Okay. Also,
aber Stefan, ich hoffe, du besuchst mich an meinem Stand auch noch. Ich habe dich hier so F2T028 und da zeige ich dir unser brandneues Produkt, Magic.
Magic? Okay, wir werden uns das angucken.
Lass dir das mal durch den Kopf gehen. Lass dir mal ein bisschen Magic durch den Kopf gehen.
Okay. So, dann würde ich sagen, Teil 1
ist fertig.
Haben wir hinter uns und wir machen gleich nahtlos mit Teil 2 weiter, wenn wir ein bisschen mehr wissen, was wir so gesehen haben.
Und dann erzählen wir mal sozusagen über die ersten Tage der EDS und was uns so ein bisschen inspiriert hat.
Alles klar, bis gleich.
Hallo, wir sind BFS und Kooperationspartner vom Praxisflüsterer Podcast. In einer digitalen Welt, in der Effizienz oft über persönliche Kontakte gestellt wird, setzen wir auf beides. Wir bieten dir einen individuellen Service, der auf deine Bedürfnisse zugeschnitten ist. Egal, ob du Fragen zu Factoring hast oder ob du Unterstützung in deiner Praxis benötigst, wir sind für dich da. Mit BFS Health Finance erlebst du, wie persönlicher Service auch in der digitalen Zeit funktionieren kann. Vereinbare gern einen persönlichen, kostenlosen Videotermin und lerne uns kennen unter meinebfs.de.
Sie möchten Ihre Zahnarztpraxis mit fundiertem betriebswirtschaftlichen Wissen erfolgreich führen? Der Management-Lehrgang Betriebswirt der Zahnmedizin der Opti Academy ist die Lösung. Dieser Lehrgang bietet tiefe Einblicke in die Betriebswirtschaft, Personal- und Unternehmensführung sowie Marketing und Recht, speziell ausgerichtet auf die Dentalbranche. Erhältlich als Online-Fernstudium, was Neues, und als bewährter Präsenzlehrgang seit mehr als 10 Jahren gibt dieser Lehrgang Ihnen die Werkzeuge an die Hand, um Ihre Praxis zukunftssicher zu gestalten. Besuchen Sie www.opti-academy.de, Academy mit C, um mehr zu erfahren und um sich anzumelden. So, das waren unsere ersten paar Takes für diesen Podcast. Mittlerweile ist die EDS vorüber, wo ich jetzt hier reinspreche. Und ich kann ja mit Fug und Recht behaupten, es war eine der erfolgreichsten EDSen aller Zeiten. Das, was ich von Unternehmern und Unternehmerinnen so gehört habe, war, dass die meisten über den Verkaufszahlen von 2023 gelegen haben und die erfolgreichste Messe bislang war die EDS 2019. Wir erinnern uns alle, das war vor der Corona-Zeit. Dann hatten wir 2021 so eine ganz kleine EDS, die war aber im Herbst und die war auch sehr, sehr klein. 2023 war so die erste wuchtige EDS nach der Corona-Zeit, aber immer noch nicht so wie die jetzige im Jahr 2025. Das heißt, wenn man etwas miteinander vergleichen will, was ähnlich war, dann müsste man 2019 mit 2025 vergleichen. Und die meisten Vergleiche, die meine Kunden oder Geschäftspartner oder Freunde aus der Branche mit mir angestellt haben, waren, dass das Jahr 2025 erfolgreicher war als das Jahr 2019 und signifikant erfolgreicher als das Jahr 2023. Es gab ein, zwei Stimmen, die waren nicht ganz so glücklich, aber anekdotisch, von mir überprüft zumindest, hat die Mehrzahl dann doch schon ein sehr, sehr, sehr gutes Feedback zu der EDS gegeben. Mein persönliches Feedback war sehr gut. Mir hat es gefallen, also wir hatten ja selber einen Stand mit Optim und zwar das erste Mal, dass wir einen solitär alleinigen Stand hatten. Sonst immer hatten wir Stände mit Partnern, haben uns eine Standfläche geteilt. Diesmal haben wir uns entschieden, erstmal ganz alleine zu machen. Ich hatte mit meinem Team abgestimmt, was wir da so machen wollen und was wir nicht machen wollen, was unsere Ziele sind. Und ich kann sagen, unsere Ziele sind eine Punktlandung gewesen. Es war schön, sehr viele Gespräche zu führen. Wir hatten auch diese lustige Zahnfee, diese 168 Kilo Zahnfee, sage ich mal so, die sehr, sehr gut ankommt, die wir schon seit vielen Jahren haben. Da haben wir, ich weiß nicht, wie viele hunderte Fotos wir pro Messetag mit der Zahnfee gemacht haben. Aber das war insgesamt gut und ist gut angekommen. Ja, wie gesagt, ich glaube, jeder, der da war, ist auf seine Kosten gekommen. Es wurden auch bei Ständen, die naturgemäß sehr viele Giveaways geben, wurden auch wieder sehr viele Giveaways gegeben. Das ist ja auch mal wichtig für die Messe, dass man da etwas mitnehmen kann, dass man etwas davon hat und dass man da mit gefüllten Tüten nach Hause kommt. Das hat gut geklappt. Das Vortragswesen um die EDS herum. Ich gehe jetzt hier gerade mal so ein bisschen meine Liste durch von den Dingen, die ich gemacht habe. Es war eine hervorragende Pressekonferenz von der FDI und Henry Schein über den Datenaustausch und Patientenakte weltweit und wie Arztinformationen zwischen Medizinern, Zahnmedizinern ausgetauscht werden sollen, welche Protokolle es da geben sollte. Da gibt es auch ein Paper von der FDI. Diese Pressekonferenz habe ich mir angeschaut. Die fand ich hochspannend, richtig, richtig gut, die Ideen und die man da mitnehmen konnte. Dann habe ich selber einige Vorträge gemacht. Besonders war für mich der Vortrag bei der VIP-Reception für alle DSOs in Europa. Da waren sozusagen die Geschäftsführer oder das führende Personal der großen Ketten Europa und da durfte ich in meinem berühmten Oxford-Englisch auf Englisch etwas zu KI in der Zahnarztpraxis sagen, hatte da ein paar Minuten bekommen vor 70 Leuten. Da war ich gleichermaßen sehr aufgeregt und gleichermaßen hat es mich natürlich auch getriggert, da das Beste, was ich geben kann, abzuliefern. Das hat mir auch Spaß gemacht und natürlich war XO ein guter Gastgeber für die Dental Late Night Show, die ihr jetzt hören werdet. Die drei Fragen, die ihr nicht hört, ich versuche sie mal zusammenzukriegen, da war eine Frage, welche drei KI-Tools sollte man nennen? Da hat Stefan dann eins genannt, ich sollte eins nennen und sinngemäß haben wir die Frage so beantwortet. Stefan hat gesagt, die ersten KI-Tools oder eins der ersten wäre Telefonie sein, also geräuscharme Telefonie und nicht mit Tippe 1 für Service-Info, Tippe 2 für ich möchte einen Vertrag haben, sondern eine AI, die sich wie ein Mensch mit einem unterhält. Das war sein Tipp, was da jetzt kommt. Mein Tipp war, achtet bitte darauf, egal welches KI-Tool es ist, dass ihr eure Daten habt und dass die Daten auch mit anderen Tools barrierearm oder barrierefrei am besten ausgetauscht werden können. Denn wenn wir etwas gelernt haben in der dentalen Welt, ist das im Prinzip jeder, der irgendwie ein paar Daten hat, auf die Horte, dass es dann Scanner gibt, die nur mit einem System zu bedienen sind. Da gibt es dann PVS-Hersteller, die ihre Daten nur oder sehr eingeschränkt herausgeben und nur, wenn sie an irgendwelchen Sachen mitverdienen und so weiter. Und ich glaube, das ist dann schon schwierig. Das macht das Gesundheitswesen nicht günstiger. Es macht es teurer, komplizierter und sehr, sehr viel langsamer. Also dieser Trend kann einem nicht gefallen. Das habe ich als Tipp mitgegeben, verbunden damit, dass erst an der AI-Analysen zeigen, dass man, und hier muss man immer einen Zeithorizont nennen, zum Beispiel ein Jahr. Zum Beispiel 2 Jahre, zum Beispiel 5 Jahre. Das heißt, in 10 Jahren haben wir alle intelligente Roboter. Das ist mir klar. Aber was kann AI jetzt mir Gutes tun? Also innerhalb von einem Jahr in der Praxis. Und da gibt es eigentlich 2 Sachen, die Analyse da ergibt. Und das ist das eine, das ist QM und Prozessmanagement. In dem Moment, wo ich mein QM und Prozessmanagement mit sogenannten Erstdaten, das heißt nicht die AI hat meine QM-Prozesse geschrieben, sondern ich selber. Ich habe höchstpersönlich oder durch einen Stellvertreter habe ich genaueste Beschreibung der Prozesse in meiner Praxis vorgenommen. Auf Basis dieser Daten bekommt man das hervorragend hin, Verbesserungspotenziale für die Praxis mit KI auszuloten. Das, denke ich, wird ein ganz wichtiger Punkt werden. Und das zweite ist natürlich das Procurement, das sozusagen Bestell- und Einkaufsmanagement der Praxis. In dem Moment, wo 18% aller Waren noch das Mindesthaltbarkeitsdatum überschreiten, ist es eines der wichtigen Punkte, die man in der Zahnarztpraxis lösen müsste. Aber ich glaube, diese Frage hatte es schon in sich gehabt und war ausreichend gut. In dem Sinne, ab in die Dental Late Night Show. Hi Stefan, moin moin und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer hier und Zuschauer vom XO-Stand. Stefan, wie geht's dir?
Ja, mir geht's mega. Also bisher eine richtig, richtig geile Messe und ja, wir waren ja vor 2 Jahren schon hier, haben hier eine richtig coole Podiumsdiskussion gemacht und ja, ich freue mich auf das diesjährige Spektakel. Ja, diesmal sind wir ja sehr, sehr gut vorbereitet. Also du hast ja ein bisschen Themen recherchiert und wir machen ja Teil 2 unserer letzten Folge. Ja, ich freue mich drauf. Wie geht's dir?
Bei mir geht's auch ganz gut. Wir haben ja schon am Dienstag eine Aufnahme gehabt, ne?
Genau, da haben wir so ein bisschen so ein Onboarding gemacht für die IDS. Ihr hört ja jetzt quasi den zweiten Teil davon. Wir haben gesagt, statt dass wir jetzt wirklich so eine Art Recap-Folge machen, machen wir den Teil 2 hier wirklich auf dem XO-Stand, wo wir uns sowieso sehen und können dann nochmal über ein paar sehr, sehr spannende Themen sprechen. Das eine ist ein bisschen vorbereitet und dann können wir ja trotzdem nochmal über 1-2 Highlights sprechen, die wir jetzt mittlerweile hier gespottet haben. Also wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend.
Ist auch eine krasse Atmosphäre hier auf der Messe. Das ist ja jetzt schon abzusehen. Das ist ja eine wahnsinnig erfolgreiche Messe. Es sind sehr, sehr viele Besucher, es sind sehr, sehr viele Aussteller. Es ist so erfolgreich wie 2019. Also Recap, das war pre-Covid. Und in der Zwischenzeit, in den letzten 5 Jahren, wurden ja alle Messen schon totgeschrieben. Und jetzt auf einmal sind wir wieder hier auf dem Berg. Also wir sehen es ja auch hier bei unserem tollen Gastgeber XO. Die Booth ist gerammelt voll. Hier links stehen noch welche, rechts stehen noch welche, alle Plätze sind belegt. Also das finde ich auch klasse, dass wir hier so ein tolles Publikum haben. Und an der Stelle müssen wir uns einfach mal bei den Gastgebern, bevor wir ins Thema reinstarten, bedanken. Das sind auf der einen Seite Kim, Pia, Luise und Kai, die das hier möglich gemacht haben. Ja, ich denke mal, Stefan, besseren Gastgeber kann man sich fast nicht schnitzen, ne?
Auf jeden Fall. Ich meine, wir haben damit einen Partner, der eben auch für Innovation und Digitalisierung steht. Und vor allem für Kommunikation. Und dementsprechend freue ich mich, dass wir hier einfach die Live-Bühne kriegen und vor allem in so einem schönen Ambiente. Na, XO macht das ja immer in so einem Dark-Style und ja, sitzen hier auf unseren wunderschönen Sattelstühlen und können uns hier komplett auslassen und haben hier ein bisschen Publikum und ja, können so schnacken, wie wir das sonst machen, nur eben halt nicht im eigenen Wohnzimmer oder vor dem eigenen PC, sondern hier mit einer geileren Atmosphäre.
Genau, und dann gehen wir mal direkt rein. Von einem Innovationstreiber und jemand, der für Innovation steht, das Thema passt da ja hervorragend. Der Zusammenhang zwischen Investition und Praxisschließung. Wir haben Fragmente daraus immer mal wieder behandelt und heute wollen wir da mal auf 1, 2, 3 Punkte eingehen. Die erste These ist, Investitionsmangel führt langfristig zur Schließung. Und hier sieht man eine Grafik für diejenigen, die zuschauen. Für alle anderen können wir das gerne auch zuschicken. Da ist eine tolle Quelle aus 24 von KfW Research. Da ist aufgezeichnet die Anzahl an Unternehmen, die unter 2% des Nettoumsatzes investieren in moderne Technologien. Dafür gibt es eine bestimmte Definition, welche die über 2 investieren und welche die gar nicht investieren. Und das, was das Erschreckende hier ist, 20% aller Unternehmen investieren gar nicht in moderne Technologien, also einer aus 5, ja, 32 unter 2%, Stefan, unter 2%. Guck dir mal deinen Umsatz deiner Klinik an und überleg mal, was du machen könntest, wenn du weniger als 2% in moderne Technologien, digitales Röntgen, Software-Systeme, Stühle und so weiter investieren könntest. Und ungefähr die Hälfte aller Unternehmen, also 48%, investieren mehr als 2. Und das ist wie so ein bisschen das Wehrbudget, also 2 ist das absolut unterste Minimum und wir reden hier eigentlich immer von eher Richtung 3,5-5%, die man immer investieren muss in diese Definition an moderner Technologien von der KfW.
Also Christian, das ist ein richtig, richtig, richtig geiles Beispiel, weil unsere Ausgaben in die Verteidigung, ja, die ja wirklich momentan bei 2% liegen, sollen ja jetzt ansteigen, das ist die Verteidigung gegen andere, die einen überholen. Das bedeutet, ich muss mich verteidigen dagegen, dass ich sozusagen am Markt irrelevant werde und mein Unternehmen einen kompetitiven Nachteil erleidet in Bezug auf Technologie, auf Wettbewerbsfähigkeit, auf Informationstechnologie. Also im weitesten Sinne ist IT wirklich ja komplett die ganze Software. Und es gibt eine geile Studie, die habe ich dir ja vor kurzem mal gezeigt. Da wurden mal 230, 235 Studien zusammengefasst. Und da wurde geschaut, wie hoch ist denn der Return on Invest für Software? Das war jetzt nicht dentalbranchenspezifisch, sondern das war overall. Und da wurde ziemlich klar, dass der Return on Invest auf Software auf 3 Jahre 235% beträgt, was einem Annual Return von 45% entspricht. Und jetzt überleg mal, wie wahrscheinlich ist es, dass wenn du heute dein Geld in Assets anlegst, wie zum Beispiel Immobilien oder den S&P 500, dass du einen Return on Invest von 45% bekommst. Ja, also der Long-Term Return on Invest in den S&P 500, und das war in den letzten 50 Jahren eigentlich mit das beste Investment, was du machen konntest, liegt bei 9%, ja, inflationsbereinigt. Und dagegen diese 45%, und da ist noch nicht eingerechnet, dass du noch einen Hebel hast darüber, wie gut du die Software wirklich nutzt. Denn wir reden hier vom Median. Und im Median nutzen Unternehmen Software nicht gut, sondern sie kaufen sie, dann sagen sie dem Mitarbeiter, hey, nutzt das jetzt einfach mal. Das obere Quartil lag sogar bei, ich glaube, 390% Return on Invest. Und wenn ich das weiß, dann ist es ja nicht so, dass es hier um einen Erhalt geht. Hier geht es ja nicht um Erhalt von Umsatz oder Erhalt von Innovationskraft, sondern hier geht es um Expansion und um Wachstum. Und es gibt eine zweite Studie, die eben auch besagt, dass die Unternehmen, die substanziell mehr in den Bereich IT-Software investieren, eine korreliert höhere Rentabilität haben. Und das alleine sollte einen schon motivieren, eventuell mal darüber nachzudenken, ob ich jetzt in 3 Jahren abgeben will oder ich jetzt in 30 Jahren meine Praxis verkaufen will, ob es nicht sinnvoll ist, immer weiter cutting edge zu sein, denn das hört ja nie auf. Ne, wenn ich aufhöre, besser zu werden, habe ich aufgehört, gut zu sein.
Ja, ganz genau richtig. Also ich finde es auch immer wieder erschreckend, dass man solche Statistiken irgendwo sieht und sagt, ey, das ist komplett irre, wie wenig investiert wird. Und deine Statistik, die ich mir von dir ja sogar gescreenshottet habe, weil ich die so gut fand, die kannte ich vorher nicht. Absoluter Wahnsinn, was man sieht, was diese Unternehmen, und wir sprechen hier von leider ein bisschen weniger als die Hälfte der Unternehmen, was die mit ihren Investitionen nachher aus ihren Unternehmen auch rausholen, was für eine Rendite sie da fahren.
Ja, vielleicht noch ein ganz kurzer letzter Punkt. Natürlich haben wir ein weitere Kost sozusagen, die occurred, wenn du sowas machst, nämlich der Schmerz des Changes. Das heißt, wenn ich eine neue Software einführe oder ein neues Asset in die Praxis hole, sei es digitales Röntgen oder neue Einheiten, dann ist das natürlich ein Change. Und ich glaube, dass das auch ein Teil dessen ist, warum Praxisinhaber oder generell Unternehmen das scheuen. Und die Angst davor, dass man irgendetwas verändert, also es könnte ja besser werden, aber es könnte ja auch schlechter werden, weißt du? Und wir sind ja immer in dieser Hauptsache, es wird nicht schlechter Haltung, und davon müssen wir halt wegkommen. Denn die meisten Entscheidungen, die wir treffen, und wenn sie falsch sind, können wir auch zurückdrehen. Das heißt, wenn ich ein neues System einführe, im schlimmsten Fall habe ich vielleicht ein bisschen Zeit reingesetzt und muss das alte System wiederherstellen und kann dann trotzdem aus dem Fehler gelernt haben, ne? Und viele denken immer, wenn ich mich jetzt dafür entscheide, gibt es no point of return. Und es gibt nur sehr wenige Entscheidungen, die im Unternehmertum nicht mehr rückgängig zu machen sind. Ja, sie kosten Geld dann, sie haben Zeit gekostet, aber du kannst es auch wieder zurückdrehen. Und das sollte vielleicht ein kleiner Ansporn sein, zu sagen, hey, ich probiere auch mal was aus, auch wenn ich nicht weiß, ob es klappt.
Das hatten wir auch eine ganz tolle Folge zu. Kann ich nochmal darauf referenzieren. Das war die Entscheidung, die man trifft. Da gibt es sogenannte Eintür- und Zweitürentscheidung. Ja, und das ist eine Zweitürentscheidung. Ja? Man geht durch die Tür rein und man kann hinten wieder rausgehen, wenn es nicht klappt. Ja? Und die Eintürentscheidung, das ist zum Beispiel Niederlassung in Hamburg, Harburg an der Stelle, ich unterschreibe einen 15-jährigen Mietvertrag. Ja? Das ist eine Eintürentscheidung. Da muss man sehr, 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 sehr lange und sehr gründlich recherchieren, weil man da nicht schnell durch die Hintertür rauskam. Also insofern, Stefan, absolut richtig. Und hier ist einfach mal ein bisschen mehr Mut angebracht, auch mal Lösungen auszuprobieren und die auch gerne nach 1 oder 2 Jahren rauszuschmeißen, was vollkommen okay ist, wenn sie nicht zu einem passt oder das Personal diese hat nicht adaptieren können. Aber genau das ist auch der Punkt. Und das ist eigentlich auch so ein bisschen, ich sag mal so, die These 2, dass die digitale Transformation die Zukunftssicherung der Praxen ist. Und hier, finde ich, sehen wir ganz toll in der Quelle von Vention auch aus September 24 gesehen, dass wir ohne KI im Verhältnis zu mit KI, also wenn wir in der KI-Nutzung, signifikant weniger Fehler produzieren. Ne? Ich meine, das liegt ja eigentlich so auf der Hand, wenn man sich so eine Rechtschreibprüfung anschaut. Ne? Stefan während der Fahrt tippt was ins Handy, Christian tippt was ins Handy, kommt ein Text raus, wir haben 1000 Typos drin, Interpunktionspunkte und alles, was sonst noch grammatikalisch oder sonst wie fehlt bei uns. Und wir hauen das durch die KI und danach haben wir einen guten Text, der uns im Sinne nicht verändert wurde, aber der die Sätze einfach sauber gemacht hat, weil wir nicht die Zeit dazu hatten, die sauber zu machen. Da sieht man, okay, total logisch, dass KI weniger Fehler macht. Aber das ist jetzt mal ein ganz simples Beispiel. Wenn wir das jetzt mal durchgehen, Datenanalyse. Also, wie einfach sind große Excel-Listen mittlerweile zu analysieren, ja? Wo ich nicht drauf irgendwie mich verlassen muss, dass ich nicht irgendeinen Winkelbezug vergessen habe oder dass ich irgendeine Zeile nicht mit umklammert habe und so weiter und so fort. Oder, also was ich sehr häufig mache, sind, so, ich lese mir englische Papers durch, insbesondere in Pharma-Sachen bin ich sehr interessiert dran, hatten wir auch mal eine Folge, Stefan, du und ich, und ich verstehe nicht immer alles. Wie fehlerfrei werde ich, wenn ich das da hinschicke und sage, okay, erkläre mir Seite 3 bis Seite 7 und fasse sie mir auf zwei Seiten oder auf eine Seite in Deutsch zusammen. Dann sage ich, ah, okay, das ist damit gemeint, fertig. So, das heißt, wir sehen selber, das ist unsere Fehler in der Interpretation und in der Nutzung von Dingen signifikant reduziert. Insofern ist es eine Mahnung an alle, die es noch nicht machen. Stefan.
Also, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es jetzt richtig ist. Ich glaube, das Zitat ist von Bill Gates. Der Computer ist das Fahrrad fürs Gehirn. Ist das richtig? Kennst du das, die Quote?
Nee.
Aber es ist logisch, ne? Der Computer ist das Fahrrad fürs Gehirn. Ich glaube, dass KI das Flugzeug fürs Gehirn ist. Das bedeutet, wenn ich für Dinge, die in between vorher 2, 3, 8, 12 Stunden gedauert haben, bis ich dann wirklich wieder relevant eine Entscheidung oder kreativ oder irgendetwas, was wirklich Spaß macht und was wirklich meine wirkliche volle Expertise erfordert, brauche und kann das auf ein ganz kleines Minimum an Zeit runterschrinken, ein 50-seitiges PDF zu lesen. Das soll natürlich nicht heißen, dass wir nicht mehr unser Gehirn anstrengen sollen, sondern wir können in der gleichen Zeit plötzlich anstatt eine Sache 8 Sachen machen, was wahrscheinlich für das Gehirn sogar noch besser ist, wenn ich mein Gehirn nicht ausschalte bei der Nutzung der KI. Ich habe letztens einen sehr, sehr schönen Vortrag gehört, dass KI entweder in die Richtung gehen kann, dass wir unser Gehirn abschalten, das ist wie Navi benutzen und du irgendwann kommst du nicht mehr in der Welt klar. Oder wir können KI dafür nutzen, um uns auf die Dinge zu konzentrieren, die wirklich die menschlichen Eigenschaften erfordern, nämlich Kreativität, Entscheidungen, Empathie. Wobei Empathie ja auch schon sehr stark aufholt bei AI, aber das ist nicht das Gleiche. Wir können uns auf Dinge konzentrieren wie Community-Aufbau, wie Service, wie die Dinge, die eigentlich unsere Dienstleistung ausmachen. Und wenn wir befreit werden von all diesem repetitiven Shit, es ist das Gleiche in Analogie wie, wir mussten damals das Feld noch selber umpflügen und hatten dann irgendwann durch die industrielle Revolution die Maschinen, die das für uns gemacht haben. Und trotzdem wird weiter Ackerbau betrieben und trotzdem gibt es weiter Landwirtschaft. Sie ist nur viel produktiver. Und das Gleiche wird passieren bei Servicedienstleistern, bei Beratungsfirmen, bei all dem, wo momentan noch ein Rechtsanwalt in irgendeinem dicken Buch nachlesen muss, wo war denn jetzt hier der Präzedenzfall X gegen Y? Das wird es nicht mehr geben. Es wird alles at the point of your finger sein und nicht nur Google-like, dass du irgendwie dann nochmal suchen musst, sondern es wird zusammengefasst, es wird interpretiert, es wird extrem viel verkürzt. Also du kannst die Zukunft quasi die ganze Zeit immer zu dir holen, sodass das, was vorher 8 Stunden in der Zukunft war, plötzlich direkt wieder da ist. Und du kannst den nächsten Step machen und den nächsten Step. Und du kannst in 5 Minuten dann 1000 Schritte machen, anstatt einen. Und das ist ein unfassbares Machtinstrument, was natürlich auch super gefährlich ist. Was uns aber, wenn wir das richtig einsetzen, sowohl in der Zahnarztpraxis als auch in der gesamten Gesellschaft einen unfassbaren Wohlstand bringen kann. Denn wenn die Produktivität steigt pro Mensch, dann steigt auch der Wohlstand. Und das ist ja das, was uns jetzt gerade so ein bisschen begleitet, dass wir eigentlich fast eine sinkende Produktivität haben in der Zahnmedizin. Und das ist die Lösung dafür. Das ist die Lösung für das Produktivitätsproblem, dass wir zu wenig Fachkräfte haben, dass wir zu wenig Ärzte haben, dass wir viel Bürokratie haben. Und ich bin da sehr, sehr optimistisch, dass wir da in den nächsten Jahren eine absolute Renaissance sehen werden.
Ja, also sehr, sehr gute Punkte. Gerade zu Beginn von dem, was du gesagt hast, da noch 2 Anmerkungen dazu. Du hast gesagt, wir können entweder faul werden, ne, und sind einfach sehr viel schneller, ne, machen gleich einen Aufbruch, oder wir können uns auf Entscheidungen, auf Kreativität und Sonstiges fokussieren. Die Geschichte hat uns gezeigt, dass der Mensch sich, weil wir eine Software auf der Platine haben, die ungefähr 40.000 Jahre alt ist und die so betrieben wird, dass der Trigger immer ist, möglichst wenig Kalorien zu verbrauchen, dass die Entscheidung immer dahin gehen wird, dass wir tendenziell weniger machen. Unser Hirn ist ja auch geschrumpft von einem Zeitalter, wo jeder noch sozusagen für sich selber Jäger und Sammler war, dahin, das Handel betrieben wurde. Das ist sozusagen die Ricardo-Gesetze. Ne? Also du kannst besonders schnell Hasen jagen und ich kann besonders gut, was ich meine Äpfelbäume so beschneiden, dass sie viel tragen. Und dann tauschen wir doch meine Äpfel oder einen Teil meiner Äpfel gegen deine Karnickel oder so. Und sozusagen, dass man dann sein Dorf mitversorgt hat oder dass man sozusagen auch Schwächere mitnehmen konnte, hat das durchschnittliche Hirnvolumen runtergebracht. Ich meine, das waren 200 Gramm sogar. Ja? Das heißt, wir hatten seinerzeit so in der Survival the Fittest, wo jeder noch alles super können müsste, da haben wir schon den Schritt dahin gemacht, dass wir ein bisschen sinken. Also unser Gehirnvolumen ist gesunken. Das heißt, wir können auch mittelmäßig können wir mehr erreichen, haben wir auch wahnsinnige in den letzten paar tausend Jahren wahnsinnige Fortschritte gemacht in der Produktivität und dem, was wir können. Und jetzt ist quasi der nächste Punkt, wo wir uns entscheiden, wie es dann läuft. Ne? Und ich glaube, das wird die leider, oder das ist ja nun mal so, wird die Gesellschaft wieder weiter ein bisschen auseinander dividieren, weil da auch die Leute, die es sehr gut nutzen, die werden 10-mal, 20-mal, 30-mal größer werden. Die, die es gut nutzen, werden ganz normales Wachstum mitgehen und die es ein bisschen nutzen, werden dann möglicherweise auch ihre Zeit dahingehend optimieren, dass sie dann mehr Freizeit haben. Also da wird es sowas geben. Für den Unternehmer gilt, und da sind wir glücklicherweise in Deutschland, da habe ich eine Statistik gesehen, die habe ich jetzt hier nicht mitgebracht, aber die gibt es, können wir gerne mal besprechen. In der Usage of AI ist Deutschland weltweit die führende Nation, ne? Im beruflichen Bereich. Und das hat mich wahnsinnig gefreut. Ne? Es kann die Rückkopplung sein, wir brauchen Zeit für Entscheidungen und für Kreativität oder wir sind einfach nur ein bisschen faul. Aber das ist auch egal, das wollen wir gar nicht negativ sehen. Es ist erstmal geil, dass wir uns mit diesen Themen so gut beschäftigen und so super vorankommen. Lieber Stefan, gehen wir doch mal direkt in die These 3 rein. Hohe Investitionen bedeuten nicht automatisch wirtschaftlichen Erfolg. Und hier, Stefan, da würde ich gerne mal sehr viel von dir hören, denn ich glaube, kann das immer ganz kurz die Grafik erklären und dann leg los von der Kreditreform. 71%, also mehr als 2/3 aller Insolvenzen sind auf Managementfehler zurückzuführen, wobei unzureichende strategische Planung eine zentrale Rolle spielt. Wir sehen Managementfehler begleiten den Alltag. Dann gibt es Managementfehler, die sind sehr schwer, die zur Aufgabe des Unternehmens führen. Aber bei diesen sozusagen Managementfehler bei den Investitionen, da treffen wir immer den Punkt des Grenznutzens. Und den kannst du uns jetzt gerne nochmal erklären. Du hast also ein hervorragendes iPhone-Beispiel immer gezeigt.
Genau, also es gibt ja sowas wie eine engpasskonzentrierte Strategie. Beziehungsweise, wenn wir ganz ins Makro gehen, dann ist es so, dass wir als Unternehmer natürlich mit limitierten Ressourcen unlimitierte Möglichkeiten haben. Und die müssen wir gegeneinander ausspielen. Und dementsprechend bedeutet es, dass wir mit unseren Ressourcen immer das tun sollten, also die Priorität da setzen sollten, wo wir natürlich den höchsten Return on, nicht mal Invest, sondern Resources haben. Also der höchste Return on Resources bedeutet, wo kann ich mit der wenigsten Zeit und mit dem wenigsten Schmerz und dem wenigsten Geld die Nadel für meine Ziele, die ich mir selber gesetzt habe, am meisten bewegen. Und wenn man dahin geht, dann ist man relativ schnell bei der engpasskonzentrierten Strategie. Das heißt, es gibt eigentlich immer wenige Prioritäten, auf die man sich fokussieren sollte. Und dann hast du natürlich verschiedene Bereiche im Unternehmen. Das ist HR, Finance, Operations. Und wenn wir uns jetzt so ein bisschen in den Bereich Investitionen bewegen, dann ist es natürlich sinnvoll, zunächst die Investitionen zu machen, die den größten Gap auslösen bei mir im operativen Tagesgeschäft oder im Controlling. Also das gilt für Software, das gilt für andere Assets, das gilt für Maschinen und Apparate. Das gilt aber auch für Personal. Also das ist eigentlich ein universeller Meilenstein oder ein universelles Prinzip, dass ich schauen sollte, dass ich erst in die Sachen investiere, auch wenn sie noch so unsexy sind. Ja, wenn ich klar irgendetwas haben will, nur weil ich irgendwie Hobby-Cut-Kammler bin und ich will dieses Zerek unbedingt haben, obwohl ich schon das Zerek 4 habe und dann kommt das Zerek 5 und da ist dann irgendwie ein schärferes Display drauf und die Ränder werden nochmal 0,04 mm geiler gefräst, dann ist das Hobby. Aber das hat dann mit Unternehmertum nichts mehr zu tun. Und wenn ich dann natürlich die Verantwortung als CEO einer Company habe, ein Stück weit, und ich mache auf regelmäßiger Basis unwirtschaftliche Investitionen, die eben weniger Grenznutzen haben, als dass sie kosten, dann kann das natürlich für eine Praxis schnell in eine sehr blöde Lage kommen, weil es wird einem ja heutzutage auch sehr einfach gemacht, indem man sagt, hey, das kannst du auf Leasing machen, hey, das finanzieren wir, und dann steigen einfach nur die monatlichen Tilgungsraten immer weiter an. und man sagt sich, ja, das werde ich schon irgendwie amortisieren. Nein, du amortisierst es dann, wenn du in Sachen reinsteckst das Geld, die wirklich die Wertschöpfungskette erweitern, die wirklich die Effizienz erhöhen, die wirklich den Output erhöhen oder die den Engpass lösen. Und wenn die Investitionen nicht den Engpass lösen, dann ist es keine gute Investition. Dann ist das maximal für dein eigenes Ego. Und in einer Zeit, wo Einheiten immer größer werden, wo wirklich dann eine Verantwortung da ist des Inhabers über seine eigene Angestellte im Unternehmen als Zahnarztrolle, muss das Bewusstsein für smarte Investitionen extrem entwickelt werden. Ansonsten ist man nicht mehr der Richtige für den Job, die Company quasi zu führen.
Ja, genau richtig. Da hattest du mir schon mal dieses iPhone-Beispiel erzählt. Das hast du so hervorragend gebracht. Erzähl das nochmal, was du damit meinst.
Ja, genau. Also beim iPhone kann man das super sehen, weil viele sind extreme Fans. Und das iPhone 6 damals war das erste iPhone, was, sag ich mal, so ein bisschen größer geworden ist und wo viele dann draufgesprungen sind. Und dann haben sich die Leute das so zum Hobby gemacht, immer wirklich jede Generation zu updaten. Und die Inkremente werden halt immer kleiner. Das heißt, von iPhone 6 auf 7 war der Sprung noch relativ groß, dann 7 auf 8 war auch noch relativ groß. Bei Apple ist es manchmal auch so, die machen alle 2 Jahre einen großen Sprung. Und jetzt hat man aber gesehen, dass das iPhone 12 bis zum iPhone 16 eigentlich im Design gar nicht mehr sich verändert hat. Die Kameras haben sich ein bisschen verbessert, das Display hat sich minimal verbessert. Die Frage ist, ob für jemanden, der kein Techie ist, das immer noch eine gute Investition ist. Für jemanden, der Content Creator ist, mag der Grenznutzen trotzdem groß genug sein. Zum Beispiel, wenn du wirklich professioneller Content Creator bist und bei dir geht es um dein Haupteinkommen und das ist dein Hauptarbeitsgerät, dann hol dir das iPhone 16 vom iPhone 15 den Sprung, weil du trotzdem mehr Nutzen als Kosten hast. Aber für jeden, der das so benutzt, wie ich das so sehe, ne, nämlich Instagram zu browsen und ab und zu mal irgendwas zu googeln und vielleicht ChatGPT mal zu nutzen, ist es halt ein Null-Ding, sondern es ist ein reines Status-Ding, dass du sagst, ich habe das neueste iPhone 16 Pro, am besten noch mit Speicher, den ich gar nicht benutze. Ja, get smarter about your decisions.
Ja, nee, absolut. Nee, super. Ich glaube, dann ist der Grenznutzen auch klar. Und hier zusammengefasst, das sind Managementfehler. Ne? Wenn man kein Content Creator ist beispielsweise und man trotzdem einmal kurz die neueste Generation annimmt. Treibt den Konsum an, ist gesamtwirtschaftlich positiv, aber man muss sich auf die Sachen auch ein bisschen fokussieren, mit denen man den größeren Schritt machen kann. Ja, fehlende Investitionen mindern die Attraktivität für Praxisnachfolger. These 4, lieber Stefan. Und da nähern wir uns so ganz langsam, aber sicher dem Ende. Und hier schauen wir uns doch mal die Statistik der APO-Bank von 22 an. Ich finde die total krass. Veraltete Ausstattung 36%. Also ich sage nein, Grund veraltete Ausstattung. So ist das zu lesen. Zweiter Punkt, ich sage nein, wegen fehlende Digitalisierung, auch über 30%. 28%, ich sage nein, wegen Lage und Demografie. Also Lage und Demografie, weniger als Ausstattung und Digitalisierung. Ausstattung und Digitalisierung habe ich in der Hand. Lage und Demografie in dem Moment, wo ich abgebe, nicht mehr. Und sonstige Hürden. Mir gefällt die Ausrichtung nicht. Mir gefällt der Inhaber nicht, die Inhaberin nicht. Ich will nicht finanzieren. Das ist schwierig, das ist doof. 5%. So. Das heißt, wenn man sich das jetzt mal aus Abgebersicht anschaut, ja, dass ich die 2 größten Punkte, warum ich meine Praxis nicht abgeben kann, mal ebenso vom Tisch nehmen kann und dann noch die Statistik, die du vorhin zitiert hast, sehe, wie sich da meine Investitionen auszahlen. Stefan, da hat man doch eigentlich nicht mehr viele Fragen. Oder man weiß also genau, was man eigentlich erzählen muss, wenn jemand in das Alter kommt und, sagen wir mal, ab 10 Jahre vor der Abgabe eigentlich nie aufhören, aber wenn man aufgehört hat, dann spätestens wieder anfangen, oder?
Genau darauf wollte ich gerade aufspringen. Die Abgabe ist ein strategischer Prozess. Das heißt, ich darf mir nicht darüber Gedanken machen, wenn ich es machen will oder wenn ich es akut machen will, sondern ich muss mir grundsätzlich darüber Gedanken machen, wie lange möchte ich das ungefähr noch machen und dann die Praxis strategisch in die Abgabe entwickeln. Also die Braut nicht am letzten Tag hübsch machen. Es bringt nichts, am letzten Tag eine Diät zu machen. Kann auch noch Fett abzusaugen. Ist halt super teuer. Und ich kann die Benefits gar nicht mehr einholen, die der Fettabsaugung sozusagen dann noch mit anhängen. Das bedeutet, wir haben ja gerade gelernt, dass das Thema Investitionen in Gerätschaften und IT extrem positiv für die Rentabilität und die Attraktivität der Praxis ist. Also Rentabilität haben wir gelernt, Attraktivität haben wir jetzt zusätzlich noch gelernt mit These 4. Bedeutet, es macht keinen Sinn, ein halbes Jahr vorher, bevor ich abgebe, alles hübsch zu machen, weil die Zahlen werden sich bis dahin nicht verbessert haben. Ich habe extrem viel Geld investiert, habe davon gar nichts abgeschrieben und habe dann wahrscheinlich ein Abnehmer, aber der wird dann auch nicht den Preis zahlen, den ich in die Investition gesteckt habe. Das heißt, ganz taktischer Rat, 10 bis 5 Jahre vorher, wenn ich nicht schon angefangen habe, am besten wäre es natürlich, wenn ich einfach rollierend investiere, weil das ist ja eigentlich das, was am besten ist, ne? Zu sagen, hey, ich habe ein Investitionsbudget von mir aus x Prozent im Jahr und investiere mit diesem Budget nach und nach immer wieder in meine Praxis, damit ich nie in diese Situation komme, dass ich einen Reparaturstau habe. Ne? Das ist so ein bisschen so, okay, wenn ich jetzt schon eine Schrottkarre habe, okay, dann gucken wir, dass wir die jetzt mal aufpolieren. Und das machst du 10 bis 5 Jahre vorher, damit du auch die Zahlen nachziehen kannst, die durch die bessere Ausstattung, durch die bessere Software, durch die erhöhte Attraktivität vielleicht auch für Arbeitnehmer entstehen. Und dann habe ich ein Asset, wovon ich ein paar Jahre noch profitiert habe und gleichzeitig habe ich ein Asset, was jemand anderes haben möchte. Und diese Kombination, das ist das, wo dann wirklich die Investition sich nicht nur reamortisiert, sondern einen zusätzlichen Deckungsbeitrag erwirtschaftet. Plus in der Zeit, wo du dann in den letzten 5 bis 10 Jahren noch in der Praxis arbeitest, hast du mehr Spaß und ärgerst dich nicht wegen irgendwelchen stressigen Reparaturen und veralteten Ausstattungen und so weiter und so fort darüber. Also das gilt sowohl für kleine Einheiten und noch viel mehr für größere. Weil wenn ihr eine größere Einheit habt, dann wird nicht jeder dahergelaufene Zahnarzt diese Praxis kaufen wollen. Und wenn es doch jemanden gibt, dann wird er sehr gut darauf achten, ob die Praxis unternehmerisch gut aufgestellt ist. Und unternehmerisch bedeutet nicht nur die BWA, die ein Snapshot ist, die vielleicht auch ein Stück weit, ja, wenn man sich die in die Vergangenheit betrachtet, ich will nicht sagen gefaked werden kann, aber die kann auf jeden Fall frisiert werden. Und dementsprechend gibt es immer smartere Leute am Markt, die sich nicht nur... Früher hast du dir die BWA angeguckt, hast gesagt, okay, wir zahlen 2,5-fach nach Ertragswertmethode plus das, was noch nicht abgeschrieben ist. Zeiten sind vorbei. Die Leute gucken sich das Team an, die Leute gucken sich die Ausstattung an, sie gucken sich die Infrastruktur an, sie gucken sich den Digitalisierungsgrad an. Und wenn du da nicht in den zumindest mal Top 25% bist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du deine Praxis gar nicht mehr abgeben kannst, extrem hoch.
Ja, das stimmt. Stefan, in dem Sinne, da ist eigentlich dem nicht ganz so viel hinzuzufügen. Wir nähern uns dem Ende unserer Show hier bei XO. Und ja, ich glaube, was lässt sich noch dazu sagen, wenn wir das jetzt hier so mal Revue passieren lassen? Ne? Also wenn man jetzt mal über die Messe geht und sich mal anschaut, sich mal wachküssen lässt oder inspirieren lässt, eine Muße, die Messe als eine Muße auf sich einwirken lässt, was es da eigentlich alles für tolle Sachen gibt. Und wie man mit diesen Sachen arbeiten kann. Was sind denn so deine resümierenden Worte? Wir haben zwar noch einen Messetag, aber zur IDS, was sind so deine Eindrücke?
Ja, also meines Erachtens stehen wir in 2025 generell im Makro vor einer absoluten Zeitenwende. 2025 ist das Jahr von AI, die wirklich in das tägliche Leben der Menschen tritt. 2023 war KI ein Spielzeug, 2024 haben wir große Verbesserungsschritte gesehen, 2025, und wir sind gerade am Anfang dieses Jahres, ich will nicht wissen, wo wir im Oktober, November, Dezember stehen, ist das Jahr, wo die technische Infrastruktur so gut ist, dass unfassbar krasse Solutions auf diesen, ja, auf dieser, es wird fast wie Strom sein, was aus der Steckdose kommt, also Raw AI, und darauf aufgebaut Produkte, die das nutzen. Also ähnlich wie das mobile Internet, wie das iPhone ermöglicht hat, Apps zu bauen, wie sie vorher gar nicht möglich waren, wie Mobile Internet uns ermöglicht hat, plötzlich, weiß ich nicht, sowas wie Uber oder sowas wie Airbnb zu nutzen, wird KI in den nächsten Monaten und Jahren dazu führen, dass wir unser gesamtes Leben disruptieren oder dass es disruptiert wird, wenn wir es nicht selber machen. Und das sieht man jetzt hier auch auf der Messe, dass unfassbar viele Firmen, die eigentlich gar nicht innovativ, ja, was heißt gar nicht innovativ, aber die man nicht als Innovatoren auf dem Schirm hat, jetzt ihr Legacy-Geld nutzen, um hier wirklich Solutions zu bauen. Man sieht aber auch, dass diese Lösungen eher ein Versprechen für die Zukunft momentan noch sind. Dass du so halbgare Sachen siehst, wo du sagst, boah, wenn das irgendwann mal richtig gut in der Praxis funktioniert, ist es ein Game-Changer. Und dann fragt man, ja, funktioniert das denn schon in dem und dem und dem? Nein, es funktioniert nur in dem und dem engen Use-Case. Also das habe ich jetzt schon sehr, sehr oft gesehen. Das kann sich aber innerhalb von 3 bis 12 Monaten extrem verändern. Und deswegen mein Rat an alle, die jetzt gerade überlegen, wie kann ich mich denn jetzt hier an dieser Revolution beteiligen, schaut euch die Produkte an. Kauft sie vielleicht noch nicht, baut euch so wie so eine Art Radar auf für die Dinge, die ihr, wenn sie denn fertig sind und funktionieren, gerne in eurer Praxis haben würdet. Educatet euch über AI in general, also schaut euch da YouTube-Videos, Podcasts an, denn dann seid ihr ready, wenn die große Revolution jetzt wirklich hittet. Und die wird hitten. Ich weiß nicht, ob es jetzt schon in 25 im Dentalmarkt ist. In allen anderen Branchen ist das so. vielleicht sind wir wieder ein bisschen später, vielleicht sind wir auch 26 mit den ganzen krassen Produkten. Aber ich weiß, es kommt, und wer da jetzt am Anfang ist, dann ist das ein bisschen so, als wärst du 2008 auf Facebook gewesen oder als wärst du 2012 auf Instagram gewesen und hast dort Vollgas gegeben und hast dir die besten Grundstücke direkt am See gesichert, weil die werden jetzt vergeben.
Guter Punkt. Meine zwei letzten Takes sind darauf, woher soll ein Partikel in einer Explosion wissen, dass es sich in einer Explosion befindet? Es weiß es nicht. Und ich glaube, wir befinden uns in dieser Explosion und wir sind da irgendwie in diesen mittendrin und wir sind ein winziges Teilchen. Das ist mein Take darauf. Der andere ist, also erstmal gibt es ja so eine Art AI-Washing. Das muss man ja auch mal als dazu sagen, dass viele Sachen werden mit AI angestrichen und die sind es nicht. Das ist einfach nur ein Werbegag. Das muss man fairerweise dazu sagen. Das ist aber immer so. Es gibt aber sehr viele Lösungen, die jetzt langsam die sozusagen in die richtigen Bahnen kommen. Und eine Erhebung hat gezeigt, die mal alle Prozesse in der Praxis angeschaut hat und die bewertet hat auf das, was du nicht in 5 Jahren oder 10 Jahren machen kannst, so Roboter, Raumschiffe, ne, dies und das, sondern was kannst du in 1 Jahr machen, was ist adaptierbar vom Personal, was ist ökonomisch sinnvoll. Also es gibt da so ein paar Punkte, die sozusagen eine Bewertungsmetrik sind. Also die Sachen, die volle Punktzahl aktuell bekommen, sind so die vorbereitenden AI-Tätigkeiten. Zum Beispiel Prozess- und Qualitätsmanagement. In dem Moment, wo du all deine Prozesse in deiner Praxis sehr sauber und sehr genau beschrieben hast, kann die AI dir sehr, sehr gut helfen, diese Prozesse zu verbessern. Da brauchst du Opti nicht mehr. Ja? Das ist hervorragend. Wenn du allerdings auf die Idee kommst, und das ist so die Downside, deine Prozesse, dein QM jetzt von der AI für deine Praxis schreiben zu lassen, so der Prompt so sinngemäß, mache mir mal einen idealen Ablauf für die Aufbereitung von was auch immer oder dies oder das oder Onboarding-Mitarbeiter, das bildet ja nicht die Tatsächlichkeit deiner Praxis ab. Das heißt, man muss sich die Arbeit machen und das ist das Geheimnis der vorbereitenden Tätigkeit, dass man jetzt dahergeht und First Data, Erstdaten für sich und seine Praxis erstellt, auf deren Basis dann operiert werden kann. Operiert im Sinne von, die AI trainiert werden kann. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, so ganz leichte Sachen, wie dass 1/5 allen Materials das Mindesthaltbarkeitsdatum überschreitet. Ja? So ganz einfache Sachen, die sollte man jetzt schon mit AI vernünftig vom Brett kriegen. Ansonsten, ich sehe AI-Lösungen wachsen, die auch an den Patienten rangehen, die an die Telefonie rangehen. Das ist ein großes Thema von dir, Stefan. Ich weiß, und so weiter. Gibt es ganz tolle Ansätze, die jetzt kommen?
Können wir noch mal eine Folge drüber machen? Da sind wir schon sehr, sehr weit. Es könnte sein, dass wir in 1 Monat, wenn wir die nächste Folge aufnehmen, unseren KI-Agenten live haben. Und der ist eben custom-trained. Ne? Du kriegst jetzt ganz viele Out-of-the-Box-Lösungen, die sind okay. Ich habe ja jetzt auch noch einen Vortrag auf der Data Unplugged zum Thema Datenintelligenz. Und das eine, was KI nicht machen kann, ist Realität augmentieren. Weil eure Realität in der eigenen Praxis sieht immer ein bisschen anders aus, als die Realität, oder sogar deutlich anders, als von einer anderen Praxis. Und deswegen wird es diese Customized Solutions, das werden die sein, die gewinnen. Und dafür müsst ihr aber, wie Christian gesagt hat, die Daten erheben. Wir sind jetzt gerade nicht umsonst an unserem Controlling so krass dran, weil wir wissen, wenn wir das jetzt machen, diese Basisarbeit, die wird eine KI nicht machen können. Aber wir können die Daten der KI geben. Und jetzt überlegt mal, wenn wir alle Daten im ganzen Unternehmen haben, sei es jetzt QM, sei es Controlling, sei es Customer Success, und die interpretiert das und hat vollen Zugriff darauf, was das ermöglicht in Bezug auf schnellere und bessere Entscheidungen, das ist einfach nur crazy. Und ich freue mich da auf diese Zeit, weil wir bereiten uns jetzt schon darauf vor und ich kann euch auch nur echt dazu raten, bereitet euch auch darauf vor, weil derjenige, der dann ready ist, wird skalieren, bis der Arzt kommt.
Ja, 100%. 100%. Und es ist so einfach. Ihr habt alle Bordmittel in der Praxis. Ihr könnt jetzt anfangen und dann seid ihr AI ready. Und das, was Stefan sagt, was ich auch nochmal gesagt habe, wenn ihr einen Fachbegriff davon hören wollt, das ist das sogenannte Habsburger-Syndrom. Dass man sich sozusagen, das ist diese inzestuöse Datennutzung, die ist in der KI, ja, die ist tödlich. Die bringt unglaublich schlimme, konträre Ergebnisse. Die hilft absolut nicht weiter, im Gegenteil. Man vertraut drauf und das ist totaler Quatsch. Ja. Das heißt, eigene Daten, eigene Prozesse, alles muss sauber da sein und dann kriegt man das
vernünftig orchestriert und gut genutzt. Und zum Abschluss, McKinsey hat eine Studie über KI-Projekte im Gesundheitswesen veröffentlicht. 80% der Projekte mit KI scheitern aktuell noch. Und der Grund ist das Habsburg-Syndrom, Phänomenum, so wird das genannt. Ja? Das heißt, dass man sich erstmal hinsetzt, was machen lässt und dann lässt man die AI analysieren, was man da, also das macht nicht viel Sinn.
Ja, also übrigens fast in jeder Hype-Phase oder fast in jeder disruptiven Phase scheitern der Großteil der Unternehmen. In der Dotcom-Blase war das auch so. In der Subprime-Krise sind die schwächsten Unternehmen rausgeflogen und das wird auch jetzt hier in der KI-Bubble so sein, weil wenn es einen Hype gibt und es ist, ich finde, es ist mehr als ein Hype, aber wenn es einen Makrotrend gibt in der menschlichen Entwicklung, dann gibt es so viele Leute, die eigentlich keine Ahnung davon haben und die trotzdem auf den Zug aufspringen wollen und die dann Produkte bauen, die hemmungslos overvalued sind, die dann ins Nichts abstürzen und dann geht das alles rüber zu den Unternehmen, die wirklich gute Lösungen bauen. Das sind dann eben die Trillion-Dollar-Companies, die jetzt gerade aufgebaut werden. Ne? Ob das jetzt OpenAI sein wird oder ob es einer der Legacy-Player ist, die das Game dann gewinnen oder ob so mehrere Unternehmen gibt, die da wahrscheinlich reingehen werden, das wissen wir noch nicht. Aber wir wissen definitiv, dass über 90% der Unternehmen, die jetzt gerade KI als Label haben, nicht mit dieser Lösung am Markt bleiben werden. Das ist halt ein Gesetz.
Stefan, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, liebes Publikum. Vielen Dank insbesondere an die tollen Gastgeber von XO. Hat uns wahnsinnig viel Spaß gemacht und bis in 2 Jahren wieder. Und ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, viel Spaß. Wir hoffen, euch hat diese Folge Spaß gemacht. Stefan, mach's gut.
Ganz, ganz liebe Grüße euch allen. Wir freuen uns schon auf die nächste Folge. Genießt die IDS oder wenn ihr es nach der IDS hört, dann hoffen wir, dass ihr eine tolle IDS hattet und dass wir uns in 2 Jahren auf jeden Fall live hier wiedersehen. In dem Sinne, macht's gut und alles Liebe. Ciao.
Abruptes Ende, aber ein Ende und auch ein Ende für diese Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und wenn sie euch gefallen hat, hinterlasst doch eine positive Bewertung auf Spotify und iTunes. Bei iTunes kann man auch noch immer so einen Satz dazu schreiben. Mich würde sehr, sehr, sehr freuen, wenn ihr einen kleinen Satz dazu schreibt. Dadurch fühle ich mich motiviert, immer wieder Sachen zu liefern. Also insofern vielen Dank und bis zur nächsten Episode. Macht's gut. Ciao, ciao.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Opti Health Consulting GmbH. Inhalt und Redaktion unterliegen der Verantwortung von Opti.